Mir gehört jetzt ein Beitrag von Anit Frey zur sozialistischen Arbeiterinnenbewegung in der Schweiz. Das heisst unter anderem die sozialen, ökonomischen und politischen Umstände, die sich in Arbeitsverhältnissen von Frauen in den Fabriken, in der Familie und in der Gesellschaft manifestiert haben.
Die Arbeiterinnenbewegung hat ihre Blütezeit rund 30 Jahre lang gehabt, von den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Hier hat sie ihre Unabhängigkeit aufgegeben und hat sich der Sozialdemokratischen Partei angeschlossen. Die Arbeiterinnenbewegung hat ihre Wurzeln in der wirtschaftlichen Entwicklung von selber Zeit. Mit der Industrialisierung sind immer mehr Frauen in die Fabriken arbeiten. Die Frauenarbeit war sehr verbreitet. Von der ganzen erwerbstätigen Bevölkerung sind ums Jahr 1900 etwa ein Drittel Frauen gewesen, also rund eine halbe Million. In den Fabriken haben fast 100'000 gearbeitet und der grösste Teil davon in der Textilindustrie, in Webereien und Spinnereien. Der Arbeitstag von einer Arbeiterin war sehr lang gewesen. Sie hat 11 Stunden gearbeitet pro Tag und das 6 Tage in der Woche. Wir können uns das heute fast nicht mehr vorstellen, was es heisst. 11 Stunden in einer Fabrik zu arbeiten, in schlechter Luft, grosser Hitze und ohrenbetäubendem Lärm. Die Gesundheit dieser Frauen hat schwer gelitten. Sie waren häufig blutarm, hatten Tuberkulose und eine Neigung zu Fehlgeburten. Den Heimarbeiterinnen ist es nicht besser gegangen. Sie haben ihren Arbeitsplatz, meistens eine Nähmaschine oder einen Webstuhl, in der Stube gehabt, wo oft auch gerade noch das Schlafzimmer war. Die Heimarbeiterinnen, die meistens in der ländlichen Gegend in der Ostschweiz gearbeitet haben, haben manchmal noch länger gearbeitet als ihre Kolleginnen in der Fabrik. Die Kinder haben von klein auf müssen helfen, vor und nach der Schule und bis spät in die Nacht rein. Die Kinderarbeit war natürlich sehr schlecht für die Schulbildung und für die Gesundheit, und Spielen haben die Kinder überhaupt nicht gekannt. Kinder- und Frauenarbeit war aber bitter nötig, weil der Lohn vom Mann nicht gelangt hat für die ganze Familie. Der Tageslohn von einer Arbeiterin hat je nach Branche und Landesgegend geschwankt zwischen 50 Rappen und 3 Franken. Sie hat etwa halb so viel verdient wie ein Arbeiter. Nehmen wir als Beispiel eine Arbeiterfamilie in der Stadt Zürich vor dem Ersten Weltkrieg. Der Mann verdient 5 Franken, die Frau 2,50 Franken pro Tag. Zusammen kommen sie so auf einen Monatslohn von 180 Franken. Wenn wir die Wohnungsmiete abziehen, die 40 Franken macht, bleiben noch 4,50 Franken im Tag. Ein Kilo Herdöpfel kostet 10 Rappen, ein Kilo Brot 35 Rappen, ein Kilo Bricke 40 Rappen. Dazu kommt noch Milch, vielleicht ein bisschen Gemüse, Petrol und Holz für Licht und Herd. Viel bleibt da natürlich nicht mehr für Kleider und Schulsachen, geschweige denn für Fleisch oder Bücher und Zeitungen. Die Frauen haben es sich also nicht leisten, daheim zu bleiben, auch wenn sie sicher manchmal Lust dazu hatten, denn schliesslich hat nach einem harten Arbeitstag noch der Haushalt gewartet. Der war ausschliesslich Frauensache und sehr aufwendig gewesen. Es hat kein Fertiggericht gegeben, die Matschisuppen sind erst langsam aufgekommen und es hat weder Tiefkühler noch Küchenmaschinen gegeben. Am schlimmsten war das Waschen. In diesen riesigen Kessel, die manchmal noch auf dem Estrich stehen, ist die Wäsche eingeweicht und dann gekocht worden. Und die Arbeit hat mehrere Tage gedauert. Geheizt hat man mit Holz und Kohle, gekocht ebenfalls mit Holz oder mit Petrol. Eine zeitgenössische Schilderung von einem Alltag von einer Arbeiterin gibt uns die Sozialistin Verena Konzett in ihrer Autobiografie.
Ein großer Teil der Arbeiterinnen hatte vor und nach der langen Arbeitszeit an den Maschinen, die ihre ganze Aufmerksamkeit forderte, noch einen weiten Heimweg. Zu Hause waren die Kleinen schon im Bett, die Größeren halfen rasch das Nachtessen bereiten und abwaschen. Dann krochen auch sie unter die Decke. War Ruhe eingetreten, begann die Arbeit von Neuem. Es musste aufgeräumt, Kleider und Wäsche geflickt und für den anderen Tag gekocht werden. Nicht einmal der Sonntag brachte die wohlverdiente Ruhe. Da wurde geputzt, gewaschen und gebügelt. So verlief das Leben der Fabrikarbeiterin Tag für Tag, Jahr für Jahr, ohne einen Hoffnungsschimmer, dass es einmal besser werde.
Es erstaunt einem sicher nicht, wenn man hört, dass viele von diesen Frauen am Ende von ihren Kräften gewesen sind und schon jung haben müssen sterben. Das Elend der Arbeiterfamilie ist viel diskutiert worden. Um 1870 haben nicht nur bürgerliche Kreise, sondern auch ein Teil der Sozialdemokratie für die Abschaffung der Frauenarbeit plädiert. Sie haben aber bald eingesehen, dass das nicht gegangen ist. Die Arbeiterinnen haben müssen arbeiten. Eine Lösung hat es nur können geben durch die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Und so haben die Arbeiterinnen angefangen, sich zu organisieren.
Sulla mondina, sulla sfruttata, sulla proletaria che giammai tremò. Mi hanno uccisa, incatenata, carcere e violenza nulla mi fermò. Coi nostri corpi sulle noi abbiamo fermato il nostro sfruttator. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchie, simbolo del lavoro. E lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane e la libertà.
Selbsthilfeorganisationen hat es schon um 1870 gegeben. In Zürich hat die Gesellschaft von Näherinnen ein Lokal gemietet und sich mit den Kunden direkt in Verbindung gesetzt. So haben sie den Zwischenhandel umgangen und einen besseren Lohn bekommen. In Basel hat ein Verein von Weissnäherinnen und Schneiderinnen eine Hemperfabrikation gegründet. Sie haben den Stoff selber eingekauft und die Hemper direkt an Arbeiter verkauft. Die Vereine, die von linken Arbeiterinnen gegründet worden sind, sind Vorläuferinnen der eigentlichen Arbeiterinnenbewegung gewesen. Und da taucht jetzt die Frage auf, wieso sich die Arbeiterinnen nicht den bestehenden Gewerkschaften angeschlossen haben. Es hat wirklich Frauen in den gemischten Gewerkschaften. Aber die Männer waren nicht gross daran interessiert und haben kaum etwas unternommen zur Organisierung der Frauen. Im Gegenteil. Ein paar Gewerkschaften haben sich sogar vehement und mit Erfolg gegen die Frauen gewehrt. Die Mitgliederbeiträge waren für die Frauen mit ihren niedrigen Löhnen auch fast nicht zum Zahlen. Und für viele Frauenberufe, zum Beispiel Wäschfrauen und Dienstmeidli, hat es gar keine Gewerkschaften gegeben. So ist nur die Gründung von eigentlichen Arbeiterinnenvereinen geblieben. Anstoss dazu war eine Vortragsreihe von Gertrud Guillaume Schack, einer deutschen Gräfin, die in der deutschen Arbeiterinnenbewegung eine Rolle gespielt hat. Sie hat in ihren Vorträgen die Gründung von Arbeiterinnenvereinen propagiert. Ihre Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen und sie ist bei der Gründung des ersten schweizerischen Arbeiterinnenvereins 1886 in St. Gallen dabei gewesen. Kurz darauf haben sich auch in Winterthur, Zürich, Bern und Basel die Arbeiterinnen zusammengeschlossen. Und 1890 war die Fahnenweihe vom Schweizerischen Arbeiterinnenverband. Er hatte 300 Mitglieder und der Mitgliederbeitrag war 5 Rappen im Monat. Der Verband hat sich einsetzen für die Wahrung der sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterinnen und für ihre politische Aufklärung. Das war der Grundstein für die sozialistische Frauenbewegung in der Schweiz. Der Arbeiterinnenverband hat sich auf nationaler Ebene für die Frauen eingesetzt, zum Beispiel mit Eingaben an den Bundesrat. Die Forderungen haben vor allem die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum Ziel gehabt, eine bessere Ausbildung, Arbeitslosenversicherung auch für die Frauen, Wöchnerinnenschutz von 8 Wochen, ein Arbeiterinnenschutzgesetz, das sind nur ein paar davon. Bald sind die Forderungen auch politisch geworden. Das Frauenstimmrecht und eine allgemeine Anpassung der Gesetze im Sinne einer Gleichberechtigung ist verlangt worden. Um mehr Gewicht zu bekommen in einer Gesellschaft ohne Frauenstimmrecht, hat sich dann der Arbeiterinnenverband im Jahr 1904 im Gewerkschaftsbund angeschlossen. Und nach langem Drängeln hat der 1905 eine Frauensekretärin angestellt. Hier hat der Arbeiterinnenverband schon 10 Sektionen mit mehr als 500 Mitgliedern gehabt. Die Frauensekretärin war die junge Jus-Studentin Margarete Faas. Sie hat sich mit viel Erfolg für die Organisierung der Arbeiterinnen eingesetzt und jedes Jahr über 100 Vorträge gehalten. Sie hat 2 Zeitungen gegründet, für die Deutschschweiz die Vorkämpferin und für die Welsche Schweiz die Exploité. Die beiden Zeitungen haben schon kurz nach ihrer Maschine zusammen eine Auflage von 2500 Exemplaren gehabt. In der ersten Nummer von der Vorkämpferin, die 1906 herausgekommen ist, kann man lesen, an welche Frauen sie sich gerichtet hat.
Euch, Frauen der Arbeit, euch, die ihr euer Leben aufreibt in der Sorge um euer tägliches Brot, euch, ihr Hausfrauen, die ihr euer ganzes Sinnen einspannt in die alltägliche, unscheinbare Arbeit. Euch, ihr Fabrikarbeiterinnen, die ihr, kaum der Schule entlassen, euer Leben in die grauen Mauern pfercht, die ihr in den Jugendjahren der Entwicklung eure Lungen mit den giftigen Ausdünstungen und den Staub der Fabrik anfüllt. Euch, ihr Heimarbeiterinnen, die ihr in den dunklen Stuben und den kalten Mansarden euch die Augen aus dem Kopf arbeitet. Euch, ihr Tagelöhnerinnen, Putz- und Waschfrauen, euch Heimatlosen allen, die ihr im Dienst und unter der Vormundschaft der Begüterten steht und fremdes Brot esst. Euch endlich, die ihr zu uns gehört, obwohl ihr euch leider vielfach noch nicht zu uns zählt, ihr Verkäuferinnen, Bürolistinnen, Gouvernanten und Lehrerinnen, euch, Proletariat der Kopfarbeit, euch allen, ihr arbeitenden Frauen, entbietet die Vorkämpferin ihren Gruß zum 1. Mai.
Die Welsche Schwesterzeitung Exploité, also die Ausbeutet, war einiges radikaler als die Vorkämpferin. Sie hat in der Romandie Frauenstreik unterstützt, die hat es übrigens häufig gegeben, und hat offen die Empfängnisverhütung propagiert. Für die Sepp-Zeit war das sehr gewagt und Margarete Faas ist viel kritisiert worden deswegen. Leider hat diese Zeitung nur 2 Jahre bestanden. Die Margarete Faas hat gekündigt, weil sie mit ihren progressiven Ansichten im Gewerkschaftsbund nicht mehr gepasst hat. Und dann ist auch die Exploité nicht mehr erschienen. Über die Frauen, die sich in den Arbeiterinnenverein zusammengeschlossen haben, wissen wir wenig. Die Fabrikarbeiterinnen sind in erster Linie in den gemischten Gewerkschaften organisiert gewesen. Und in den Arbeiterinnenverein sind vor allem Frauen aus typisch weiblichen Berufen vertreten gewesen. Dienstmädchen, Wäscherinnen, Putzfrauen, Kellnerinnen und Taglöhnerinnen. Diese Frauen sind alle von proletarischer Herkunft gewesen und sind entweder durchs eigene Erleben oder Arbeitskolleginnen und bereits organisierte Eltern oder Ehemänner für den Arbeiterinnenverein motiviert worden. Wir finden unter ihnen nicht nur ledige Frauen, sondern erstaunlicherweise auch Mütter von vielen Kindern, die es irgendwie fertiggebracht haben, Zeit zu haben für die Versammlungen. Ein bisschen mehr als über die einfachen Frauen weiss man über die, die eine führende Rolle hatten und meistens auch noch in der SP waren. Die Verena Konze zum Beispiel, heute eher bekannt als Gründerin der Druckerei Konzett und Huber, war die erste Präsidentin des Arbeiterinnenverbands. Sie ist als Arbeiterkind in der Altstadt von Zürich aufgewachsen und musste schon als 12-Jährige in die Fabrik arbeiten. Die Margarete Faas, die erste Arbeiterinnensekretärin des Gewerkschaftsbund, hat neben ihrer Tätigkeit noch Jus studiert und 2 Kinder aufgezogen. Wie schon gesagt, hat sie mit ihren linken Ansichten im Gewerkschaftsbund nicht gepasst gehabt. Sie hat mit den Anarchosyndikalisten sympathisiert und ist später mit ihrer Tochter in eine Wohngemeinschaft im Tessin gezogen. Als alte Frau hat sie 1963 am Friedensmarsch teilgenommen. Eine andere wichtige Gestalt ist Rosa Bloch. Sie hat eine grosse Rolle gespielt während dem Generalstreik 1918 und hat die grosse Demonstration der Frauen gegen den Hunger angeführt. Ich komme später nochmal auf die Demonstration zurück. Die Rosa Bloch war bei den Bürgerlichen verhasst wie kaum jemand. Sie ist selber aus einer verarmten grossbürgerlichen Kaufmannsfamilie gekommen und weil sie in einem Juweliergeschäft als Verkäuferin gearbeitet hat, hat ihr die Neue Zürich Zeitung den Namen «Brillante Rosa» gegeben. Sie ist bei der Spaltung der SP Anfangs 20er Jahre der KP beigetreten und 1922 ist sie an einer Kropfoperation gestorben. Böse Zunge behauptet, die Ärzte hätten ein bisschen nachgeholfen. Die Arbeiterinnenvereine sind in der ganzen Deutschschweiz in ländlichen und städtischen Gebieten verbreitet gewesen. Meistens war es nur eine kleine Gruppe von Frauen, die sich getroffen hat. In Zürich waren es etwa 30 Frauen gewesen, und für sie war der Verein der Ort, gewesen, wo sie sich mit Gleichgesinnten haben können treffen und gemeinsame Probleme besprechen. Die Aktivitäten dieser Arbeiterinnenvereine waren vielfältig gewesen. Es sind viele Vorträge gehalten worden über Sozialismus, über die Lage der Arbeiterschaft, über Tagespolitik und Abstimmungen, aber vor allem über Probleme, die die Frauen ganz speziell betroffen haben, wie Kindersterblichkeit, Kinderernährung und Empfängnisverhütung. Zu diesen Problemen möchte ich ein paar Worte sagen. Die Säuglingssterblichkeit war sehr hoch in den Arbeiterfamilien, viel höher als in den bürgerlichen Familien. Für die Stadt Zürich gibt es Statistiken dazu, die beweisen, dass die Säuglingssterblichkeit in Ausserseil viel grösser war als in Flunteren. Die Ernährung der Arbeiterin war miserabel und hat vor allem aus Herdöpfel und Brot bestanden. Und dementsprechend schlecht war auch die Qualität der Muttermilch. Die Brusternährung war aber immer noch besser als die künstliche. Die meisten Arbeiterinnen konnten ihre Kinder aber nicht stillen. Einerseits, weil sie den ganzen Tag in der Fabrik waren. Und andererseits, weil die Nestle schon hier ihre Pulvermilch an die Frau bringen und das Stillen verböhnt hat. Durch die künstliche Milch sind aber die Säuglinge massenhaft gestorben. Auch die Empfängnisverhütung war ein grosses Problem und Vorträge darüber waren immer sehr gut besucht. Familien mit 10 und mehr Kindern in einer Zweizimmerwohnung waren nicht selten. Die vielen Kinder haben die Frauen ausgelaugt und waren eine grosse wirtschaftliche Belastung. Oft haben Frauen zu unerlaubten Mitteln gegriffen, um ihre ungeborenen Kinder loszuwerden. Die Dunkelziffern der Abtreibungen muss sehr hoch sein, genau weiss man das ja nicht. Da und dort kann man auch lesen, dass Neugeborene von ihren verzweifelten Müttern getötet worden sind. Aufklärung ist also dringend nötig gewesen.
Poca la mattina, el pruindo.
Oft ist darüber geklagt worden, dass die Arbeiterhaushalte verwahrlost sind. Die Arbeiterinnenvereine haben auch dort eingegriffen. Sie haben Kochkurse organisiert, wo die Frauen gelernt haben, zeitsparend und gesünder zu kochen. Und im Winter hat man Strick- und Flickkurse abgehalten. Es war gewiss keine revolutionäre Tätigkeit gewesen, auch wenn man damit Vorträge über Sozialismus und so weiter verbunden hat. Aber die Arbeiterinnenbewegung hat die Verantwortlichkeit der Frauen für den Haushalt kaum in Frage gestellt. Und der Gerechtigkeit halber muss man sagen, dass die Kurse der Arbeiterinnen wirklich geholfen haben. Die Arbeiterinnenvereine sind aber auch nach aussen auftreten. Sie haben als Alternative zu den verhassten kirchlichen Sonntagsschulen sozialistische Sonntagsschulen gegründet. Sie haben an den 1. Mai-Umzügen teilgenommen. Und seit 1911 haben sie jedes Jahr den Internationalen Frauentag abgehalten, wo gleicher Lohn für gleiche Arbeit und das Frauenstimmrecht gefordert worden ist. Während dem Ersten Weltkrieg sind die Aktionen der Frauen militanter geworden. Die Situation für die Arbeiterfamilien war schlimm. Es hat eine grosse Teuerung gegeben, viele Männer sind an der Grenze gestanden und von Wehrmännerunterstützung war nicht die Rede. Auf dem Markt waren die Herdöpfel so teuer, dass die Zürcher Arbeiterfrauen zur Selbsthilfe gegriffen haben. Sie haben den Bauern den Körb ausgeleert und sich bedient. 1918 ist es in Zürich dann zu einer grossen Demonstration gekommen. Gegen die 2000 Arbeiterfrauen sind zum Rathaus gezogen, mit Transparent, wo darauf gestanden ist: Wir hungern, unsere Kinder hungern. Eine Delegation von diesen Frauen hat ins Rathaus hineinwählen, wo von der Polizei bewacht worden ist, weil gerade der Kantonsrat getagt hat. Im Kantonsrat ist es darüber zu einer hitzigen Diskussion gekommen und im Verlauf davon hat die sozialdemokratische Fraktion den Saal verlassen und sich mit den Frauen auf der Straße solidarisiert. Der Kantonsrat hat sich dann schließlich bereit erklärt, am nächsten Tag eine Frauendelegation zu empfangen. Und der Kanton Zürich hat sich daraufhin beim Bundesrat für Preissenkungen eingesetzt. Schon vor dem Ende des Ersten Weltkriegs hat sich der Arbeiterinnenverband aufgelöst und ist in die SP integriert worden. Die Leidensgeschichte von dieser Integration ist sehr komplex und ich kann sie hier nicht ausführlich erzählen. Die Arbeiterinnenbewegung hat sich von allem Anfang an als sozialistisch verstanden. Ein Zusammenschluss mit der bürgerlichen Frauenbewegung ist nicht in Frage gekommen. Die Unterschiede waren zu gross gewesen, und für die Arbeiterinnen ist immer der Klassengegensatz im Vordergrund gestanden. Die Haltung ist begreiflich. Stellen wir uns nur mal vor, dass die Arbeiterinnen bei den bürgerlichen Frauen am Zürichberg für einen Hungerlohn mussten putzen und waschen. Und beim Generalstreik haben die Bürgersdamen den Soldaten Tee ausgeschenkt, die nachher auf die Arbeiterschaft geschossen haben. Die Arbeiterinnenbewegung hat sich also der Sozialdemokratie zugehörig gefühlt. Um ihre Forderungen zu verstärken, haben sich die Frauen zuerst dem Gewerkschaftsbund angeschlossen. Bei der Reorganisierung mussten sie dann aber wieder raus. Daraufhin haben sie sich nach langen internen Diskussionen 1917 endgültig der SP angeschlossen. Nicht alle Frauen waren dafür. Die Gegnerinnen haben befürchtet, dass die Frauensache in der Mannenpartei untergehen würde. Und sie hatten recht. Die SP war hier zwar die fortschrittlichste Partei, sie hat als einzige auch Frauen aufgenommen und ist allein für das Frauenstimmrecht eingetreten. Aber es war halt doch eine Mannenpartei. Sie hat die Arbeiterinnenbewegung verkümmern lassen. Ihre ganze Infrastruktur ist kaputt gegangen. An den früheren Delegiertentagen konnten Frauenthemen intensiv diskutiert werden und sind der SP dann als breit abgestützte Forderungen vorgelegt worden. Diese Diskussionen hat es nicht mehr gegeben, denn in den Parteiversammlungen war anders wichtiger. Die Zeitung Vorkämpferin hat zwar noch bis 1920 bestanden, ist aber dann aufgegeben und im Volksrecht als Frauenseite weitergeführt worden. Zwischen den Frauen und der Redaktion hat es aber bald Differenzen gegeben und die Frauenseite ist verschwunden. Der Antifeminismus in der SP war damals gross gewesen, und zwar sowohl in der Basis als auch in der Führung. Die Männer haben sich dagegen gewehrt, dass die Frauen politisiert haben. Frauen gehören ins Haus und nicht an den Wirtshaustisch. Der war die Domäne der Männer gewesen, und das haben sie eifersüchtig gehütet. Klagen von den Arbeiterinnenvereinen, dass die Männer ihre Frauen nicht gehen lassen, findet man häufig. So hat zum Beispiel der Arbeiterinnenverein Winterthur 1907 geschrieben:
Wir wollen nächsten Donnerstag unseren Saal voll Frauen sehen und unsere lieben Genossen vom stärkeren Geschlecht werden dringend gebeten, ihre Frauen diesmal unbedingt zu schicken und sie, wenn nötig, für diesen einen Abend abzulösen. Ja, werte Genossen, das dürft ihr schon einmal tun.
Und der Arbeiterinnenverein Arbon hat geklagt:
Leider ist es noch immer ein großer Teil der Genossen selbst, welche die Frauen von der Organisation fernhält, und zwar meist immer aus Egoismus.
Auch unter den scheinbar fortschrittlichsten Männern ist die Meinung, die Frau gehöre ins Haus, weit verbreitet gewesen. Sie haben nicht kapiert, dass von Frauenbefreiung keine Rede sein kann, solange die Frauen immer noch quasi von Natur aus die ganze Hausarbeit machen müssen. Und dann noch gratis. Dabei waren Theorien durchaus vorhanden. Ich erinnere da nur an August Bebel, sein berühmtes Buch «Die Frau und der Sozialismus». Auch der schweizerische Arbeiterführer Hermann Greulich hat sich als junger Mann über die Hausarbeit Gedanken gemacht und geschrieben:
Eine soziale Umgestaltung, welche diese Sklaverei nicht beseitigt, kann nicht als vollständig betrachtet werden. Denn sie hat den schwärzesten Fleck in der alten Wirtschaftsordnung unberührt gelassen. Gewiss ist es merkwürdig, dass so viele Sozialisten daran nicht denken, ja von einer sozialistischen Wirtschaftsordnung träumen, in der die Frau, wie heute, Haussklavin bleibt.
Leider ist das aber alles Theorie geblieben. Und sogar die Arbeiterinnenbewegung hat an der Rollenteilung festgehalten. Die Frauen sind zwar an der Doppelbelastung fast zugrund gegangen, aber sie haben nur sich selber Vorwürfe gemacht, wenn der Haushalt verlottert ist. Sie haben die Lösung von ihren Problemen in einer besseren Haushaltführung gesehen, zum Beispiel Fertigsuppe und Küchenmaschinen und in kürzerer Arbeitszeit. Dass aber der Mann genauso seinen Teil zur Hausarbeit muss beitragen muss, ist ihnen hier noch nicht in den Sinn gekommen. Die Zeit war noch nicht reif dazu.
Allah, ciao, bella ciao, 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 alla mattina appena alzata.
Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior, e tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Das war Annette Frey mit einem Beitrag zur sozialistischen Arbeiterinnenbewegung. Sämtliche Lieder waren gesungen von Anna Identici gesungen.